Ja, ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem ersten Gottesdienst nach den ganzen Schwierigkeiten, die wir in den letzten Wochen hatten. Und ich freue mich, dass ihr gekommen seid, dass ihr Gottes Wort hören wollt, dass ihr Gemeinschaft haben wollt mit unserem lebendigen Herrn. Und ich möchte ja die Losung lesen für diesen heutigen Tag. Und die ist aus Psalm 130, Vers 4. Bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Ich denke, es ist ein herausforderndes Bibelwort, was zu uns spricht und was wir in diesen Tag und diese Woche mitnehmen sollten. Und ich möchte zu Anfang dieses Gottesdienstes noch mit uns beten. Wenn es möglich ist, darf dazu aufstehen oder wie ihr macht, seid ganz frei. Herr Jesus Christus, ich möchte dir danken, dass wir heute Morgen hier Gottesdienst feiern dürfen und dass wir dich loben und preisen dürfen. Du bist unser lebendiger Herr und wir danken dir, dass wir jetzt hier zusammen sein dürfen und dass du die Möglichkeit uns gegeben hast. Ich danke dir, dass wir gutes Wetter haben und ich möchte dir auch jetzt diesen Gottesdienst ganz anbefehlen, dass du segnest das Reden und das Hören und dass wir unsere Stimme ganz auf dich ausrichten. Du, Herr Jesus, du bist der Heiland und du hast für uns bezahlt und du hast für uns eine ewige Rettung geschaffen. Und wir dürfen da vertrauen, dass du uns auch durch diese Zeiten führst und leitest und dass wir da deine Hand sehen dürfen. Denn du bist lebendig und fühlst mit und wir geben allein dir die Ehre und bitten dich um deinen Segen für diesen Gottesdienst jetzt. Amen. Ja, hat jemand Grüße von euch mitgebracht? Ja. Bitte?
Meine Frau.
Dankeschön.
Ja, sie ist aber ziemlich schwach und hat sich jetzt noch nicht zu ihr getraut.
Gut, dann grüße auch wieder zurück und.
Ich soll ganz herzlich bitte grüßen.
Ja. Dankeschön.
Ich habe der meinigen auch und sie werden noch schwächer.
Mhm. Und danke
dafür, bitte. Ganz tief.
Wollen wir an unsere Geschwister denken, die krank sind und leiden?
Ich habe Grüße von der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in Linz. Die hatten letzte Woche ihren ersten Gottesdienst in der Stadthalle. Und das lief sehr gut. Und die haben heute wieder einen Gottesdienst, da predige ich nächste Woche. Und die lassen ganz herzlich die Gemeinde in Geroldstein grüßen.
Danke.
Ja. Linz am Rhein.
Ja, Grüße auch wieder zurück.
Mach ich.
Wer soll Guthild Schmidt?
Danke.
Dankeschön. Ich habe auch Gruß von Gerd Volker Malesser. Lässt auch die ganze Gemeinde herzlich grüßen.
Danke.
Ja, soweit. Jetzt, glaube ich, kommt Dominik mit einem Lied. Nicht summen, sondern gelesen. Bitte. Ja, ich darf ein Lied vorlesen mit dem Titel O komm, du Geist der Wahrheit. O komm, du Geist der Wahrheit und kehre bei uns ein. Verbreite Licht und Klarheit, verbanne Trug und Schein. Gieß aus dein heilig Feuer, ruhe Herz und Lippen an, dass jeglicher Getreuer den Hahn bekennen kann. O du, den unser Größter, Regent uns zugesagt, komm zu uns, werter Tröster, und mach uns unverzagt. Gib uns in dieser schlaffen und glaubensarmen Zeit die scharf geschliffenen Waffen der ersten Christenheit. Unglaub und Torheit brüsten sich frecher jetzt als je. Darum musst du uns rüsten mit Waffen aus der Höhe. Du musst uns Kraft verleihen, Geduld und Glaubenstreu und musst uns ganz befreien von aller Menschenscheu. Du heiliger Geist, bereite ein Pfingstfest nah und fern, mit deiner Kraft begleite das Zeugnis von dem Herrn. O öffne du die Herzen der Welt und uns den Mund, dass wir in Freud und Schmerzen das Heil ihr machen kund.
Jetzt weiß ich, was mir gefehlt hat, die ganzen Wochen. Ihr, meine Geschwister, habt mir gefehlt. Und ich freue mich, dass ich heute hier sein kann. Und ich habe mir Gedanken gemacht über eine ganz bestimmte Sache. Wir haben alle Bedürfnisse, aber Gott hat auch ein Bedürfnis. Nämlich das Bedürfnis, dass wir ihn wieder lieben. Und darum habe ich mir da mal Gedanken gemacht und habe gesagt, fange jeden Tag mit dem Wunsch an, dem Herrn zu begegnen. Noch bevor du am Morgen aufstehst, hat er schon den Weg bereitet für den Tag, durch den er dich führen will und wird. Und er hat auf diesem Weg Schätze, die wir entdecken können und haben dürfen. Und sie sind manchmal verborgen. Zum Beispiel kann es ein Schatz sein, den wir nicht als Schatz erkennen. Zum Beispiel Anfechtungen, die aber dazu bestimmt sind, dass wir uns von Dingen trennen und befreit werden, an die wir noch gebunden sind. Da gibt es auch noch andere Segensgeschenke von unserem Vater im Himmel. Den Sonnenschein heute, die Blumen, die Vögel, Freundschaften, erhörte Gebete. Und unser Vater hat in dieser von Sünde gequälten Welt hat er trotzdem das Sagen und hat sie immer noch nicht verlassen. Er ist immer noch gegenwärtig. Und wir sollten die Augen offen halten, ob wir so einen kostbaren Schatz entdecken auf dem Weg durch diesen Tag und auf dem Weg durch die kommende Woche. Und wenn wir unseren Vater im Himmel und unseren Herrn Jesus Christus an die erste Stelle setzen und ihm unsere Prioritäten geben, dann kümmert er sich auch um unsere Angelegenheiten und um unsere Bedürfnisse. Und so habe ich das auch erlebt in diesen Tagen. Ich hatte ein technisches Problem an der Heizung und ich habe da 100.000 Sachen mir ausgedacht, um das zu beheben. Und habe es aber nicht hingekriegt und habe dann letztendlich gesagt, Herr, du weißt alle Dinge und jetzt in dieser kurzen, in dieser komischen Zeit, wo man auch schlechten Handwerker kriegt und alles, weil sie alle Angst haben vor der Corona. Und dann mitten in der Nacht kam der Gedanke, drück doch mal diese beiden Knöpfe gleichzeitig. Und dann habe ich das getan, mitten in der Nacht noch. Und das ging wieder. Preis dem Herrn. So ist Gott, wenn wir ihn immer wieder, jeden Tag neu, an die erste Stelle setzen, dann kümmert er sich um unsere Kleinigkeiten auch.
Ich denke, man muss immer die richtigen Prioritäten setzen. Und wir Christen, wir glauben, wir haben einen festen Glauben. Wir glauben an Jesus Christus. Und wir glauben an den Herrn dieser Welt und wir glauben daran, dass wir, wenn wir mal sterben, dass wir dann ewiges Leben haben werden. Und wir Christen drücken auch in dem apostolischen Glaubensbekenntnis das aus, was wir glauben. Und ich möchte das mal laut praktisch sprechen für uns und ihr könnt das hier auch leise oder brummend mitsprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben, begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Am dritten Tage auferstanden von den Toten. Aufgefahren in den Himmel. Er sitzet dort zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Guten Morgen. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden und das ewige Leben. Amen.
Ja, wir hören die Lesung aus 2. Mose 19, Abvers 1. 2. Mose 19, Abvers 1. Ich lese aus der Übersetzung Hoffnung für alle. Und es ist hier überschrieben mit die Ankunft am Berg Sinai. Genau am ersten Tag des dritten Monats, nachdem die Israeliten Ägypten verlassen hatten, erreichten sie die Wüste Sinai. Sie waren von Rephidim aufgebrochen und schlugen nun in der Wüste am Fuß des Berges Sinai ihr Lager auf. Mose bestieg den Berg, um Gott zu begegnen. Der Herr rief ihm vom Berg aus zu: Richte den Israeliten, den Nachkommen von Jakob, diese Botschaft von mir aus. Ihr habt selbst gesehen, was ich mit den Ägyptern gemacht habe. Ich habe euch sicher hierher zu mir gebracht, wie ein Adler, der seine Jungen trägt. Wenn ihr nun auf mich hört und euch an den Bund haltet, den ich mit euch schließen will, dann werdet ihr mir mehr bedeuten als alle anderen Völker. Mir gehört die ganze Welt, aber ihr seid in besonderer Weise mein Eigentum. Ja, ihr sollt ein heiliges Volk sein, das allein mir gehört. Als königliche Priester sollt ihr mir dienen. Sagt dies den Israeliten weiter. Mose ging zurück, rief die 7 Oberhäupter des Volkes zusammen und erzählte ihnen, was der Herr ihm aufgetragen hatte. Das ganze Volk Israel war sich einig. Wir wollen alles tun, was der Herr befiehlt. Mose überbrachte ihre Entscheidung dem Herrn.
Ich habe mal heute ein Thema gewählt hier aus dem Alten Testament, und zwar: Was ist das zentrale und wichtige Thema im Leben? Und ich glaube, dass man von diesem Text und auch von unserer Zeit in der Corona-Zeit, wie man so sagt, sich auch diesbezüglich Gedanken macht und Gedanken machen kann. Das stellt sich zum Beispiel auch die Regierung eines jeden Landes. Was ist das Zentrale und Wichtige, was wir jetzt tun sollen? Einschränkungen, Nicht-Einschränkungen und vieles mehr. Und es gibt Corona-Beschränkungsverordnungen. Wir haben jetzt die siebte vom 15. Mai. Und somit, wenn es heißt ja auch Beschränkungsverordnung, somit auch Einschränkungen für einen jeden von uns. Und besonders haben wir das ja auch in der letzten Zeit wahrgenommen als Gemeinde, dass unsere gesamten gemeindlichen Veranstaltungen ausgefallen sind und dass selbst der Kontakt zu Geschwistern eben nicht möglich war. Und viele stellen sich die Frage: Wer rettet uns vor Corona? Und ich denke, da muss man sich auch die Frage stellen, unabhängig davon, im Mittelpunkt, wer steht im Mittelpunkt der Weltgeschichte? Und im Mittelpunkt der Welt steht Gott. Er ist das Zentrum, von dem zentrale Kreise in einer dreifachen Bedeutung gezogen werden, praktisch wie bei einem Zirkel. Wenn man den Zirkel in die Mitte stellt, die Spitze und zieht einen Kreis und dann hat man diesen gewissen Kreis und alles, was in diesem Kreis ist, ist mit diesem Zirkel dann verbunden. Und es ist der Kreis der Weltgeschichte, es ist der Kreis der Kirchengeschichte und es ist der Kreis auch der Heilsgeschichte. Weil Gott diese Kreise zieht, tritt manches, was für uns persönlich hoch von Bedeutung ist, an die zweite Stelle. Weil wir müssen sehen, Gott hat das Drehbuch der Weltgeschichte nicht aus der Hand gegeben. Nein, er ist der Regisseur. Er ist der Handelnde in das Zentrum der Geschichte. Er schreibt die Weltgeschichte. Er schreibt meine und deine Lebensgeschichte. Gott ist auf dem Plan. Und ich denke, bei jeder Krise, ob es eine persönliche Krise ist oder eine Weltkrise, sollen wir das nicht aus den Augen verlieren. Gott ist auf dem Plan. Und weil Gott aus dem Plan ist, dürfen wir ihn nicht aus den Augen verlieren. Kommen wir zu diesem Bibeltext, einmal zu der Vorgeschichte. Aus der Bibel entnehmen wir, das Volk Israel kam durch eine Hungersnot, nach Ägypten. Und dort lebten sie im Frieden mit den Ägyptern. Gott segnete sie in einem fremden Land, in einem Land, wo manches sehr schwierig war. Und der Segen war damals auch im biologischen Wachstum gewesen. Und die Bibel sagt, die Israeliten aber waren fruchtbar und es wimmelte von ihnen und sie mehrten sich und wurden überaus stark, sodass von ihnen das Land voll ward. Und dann bekamen die Ägypter einen neuen König, einen anderen Pharao. Und der kannte zum Beispiel die Vorgeschichte nicht. Die Vorgeschichte war, dass Gott dem Josef mal durch ein Wunder in dieses Land Ägypten geführt hatte. Und er hatte ihm offenbart, dass es 7 magere Jahre geben wird, in dem eine große Hungersnot sein wird. Und aufgrund dessen wurde Josef der zweite Mann im Staate. Josef war der vorletzte Sohn von Jakob. Und Jakob ist praktisch der Gründer, kann man sagen, oder aus Jakob, aus den 12 Stämmen, ist das Volk Israel entstanden. Und dadurch, dass Gott das dem Josef offenbart hatte, wurde praktisch alle Nachbarvölker und das komplette Volk der Ägypter und das Volk Israel auch vor dem Hungertod bewahrt. Aber dann kam dieser neue Pharao und er hatte jetzt Angst vor diesem Volk und er setzte Aufseher über Israel und zwang Israel zu schwerer Arbeit zum Frondienst. Und weil sich das Volk stark vermehrte, befahl Pharao den hebräischen Hebammen die Tötung von hebräischen Söhnen. Diese Frauen weigerten sich aber. Sie weigerten sich, denn es heißt dort, sie fürchteten Gott. Und dann lesen wir, da gebot der Pharao seinem ganzen Volk und sprach, alle Söhne, die geboren werden, werft in den Nil, aber alle Töchter lasst leben. So sollte man das hindern, dass das Volk Israel sich weiter vermehrt. Und dann lesen wir das erste Mal von Mose. Er wurde gerettet durch ein Wunder und wuchs am Hof des Pharao auf. Auch durch ein Wunder ist er dorthin gekommen. Und warum war das so? Die Bibel macht doch deutlich, dass Gott mit Mose einen Plan, etwas vorhatte, einen Plan hatte, wie er jeden von uns einen Plan für unser Leben hat. Als Erwachsener machte der Mose dann eine große Dummheit. Und das führte dazu, dass er aus Ägypten geflohen ist nach Midian und dort eine ganz lange Zeit geblieben ist. Dort heiratete er dann die Zipora, gründete eine Familie und es vergingen viele, viele Jahre. Und das ist die Vorgeschichte von diesem Bibeltext, den wir heute hier haben. Unser heutiger Sonntag trägt aus dem Lateinischen den Namen Exaudi. Das ist nach Psalm 27, Vers 2, das die Bedeutung Antworten. Dort steht nämlich, in Psalm 27, Vers 2 steht, Herr, höre meine Stimme. Und was bedeutet das? Antworten. Wenn Christen beten, rechnen sie damit, dass Gott ihr Beten hört, dass er ihnen antwortet. Das Volk Israel war nun in einer Situation gewesen, dass sie die Knechtschaft kaum noch ertragen konnten. Sie wurden immer mehr belastet und sind darunter zusammengebrochen. Und sie schrien zu Gott. Und dann lesen wir in 2. Mose 2, Vers 21. Und Gott erhörte ihr Wehklagen und dachte an seinen Bund mit Abraham, Isaak und Jakob. Dort heißt es, Gott hörte, erhörte und gedachte. Und nun beruft er diesen Mose, den er als kleines Kind, als Baby gerettet hat vor dem Tod in Ägypten vor Pharao, dass er gerettet wurde damals. Er beruft diesen Mose. Und Mose zieht nun im Auftrag Gottes mit Aaron zu Pharao. Und sie haben diese Botschaft, lass mein Volk ziehen. Und wir wissen, dass Pharao dem zugestimmt hatte und dann wieder nicht zugestimmt hatten. Und dann kamen diese 10 Plagen über das Volk der Ägypter. Ganz furchtbare Plagen. Darunter auch Seuchen und Pest und alles Mögliche. Aber Mose hat diesen Auftrag und er zieht im Auftrag Gottes nach Ägypten und er lässt nicht locker, bis Pharao das Volk endlich ziehen lässt. Und dann führt Gott sein Volk durch das Schilfmeer. Da kamen die eigentlich gar nicht durch. Was passierte? Gott teilte das Meer und dann sind das Volk Israel, die sind trockenen Fußes da durchgegangen. Trockenen Fußes sind die da durchgegangen. Und die Ägypter verfolgten sie. Und dann ließ Gott das Meer wieder zu und dann sind die Feinde sind da alle ertrunken. Eine ganze Armee im Meer ertrunken. Und was sagte damals Mose zu Israel? Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Der Herr hat für sie gestritten. Er hat es gemacht. Aber sie mussten diesen Weg mitgehen, damit sie das erfahren. Und nun befindet sich das Volk Israel am Sinai und wartet. Das Volk muss erst einmal zur Besinnung kommen nach diesem Auszug aus Ägypten. Das war ja eine Wahnsinnssache gewesen, dass da Zehntausende von Menschen da durch das Meer gegangen sind und gerettet wurden. Sie mussten erst mal realisieren, was geschehen ist. Ich denke, manchmal ist das auch in unserem Leben so, dass Gott etwas tut und wir müssen erst mal realisieren, was geschehen ist, was er in unserem Leben getan hat. Und Mose befindet sich auf dem Berg. Mose geht dorthin, wo Gott ist und sagt ihm nun, was zentral wichtig ist für das Volk Israel, für die Zukunft. Und da wissen wir, da hat der Mose auch die 10 Gebote gekriegt. Man muss sich vorstellen, das Volk ist ja nachher in ein Land gezogen, wo es viele Völker gab und wo es viele verschiedene Götter gab. Und da gab Gott ihnen praktisch Regeln für ihr Leben, wie sie auch in dieser schwierigen Situation überleben können. Und was gehörte zu dem, was zentral ist? Ich habe da 2 Gedanken. Einmal gehörte ein Rückblick und dann gehörte ein Ausblick. Es gibt ja viele Menschen, die bleiben immer bei dem Rückblick stehen. Die sagen, ach, was war und das ist schlimm und dies und jenes. Und man bleibt immer bei dem Rückblick stehen. Man schaut nie nach vorne. Steht zwar in der Bibel, wir sollen auch vergessen, was da hinten liegt, aber entscheidend ist, dass man nach vorne schaut. Erst einmal der Rückblick. Jeder von uns hat eine Menge Jahre Leben hinter sich. Wir bleiben, glaube ich, hier am meisten von uns hier.
Nein, Schwester Resi.
Ja, ihr beiden hier vorne.
Ja, ja.
Männlich, weiblich hinten. Resi. Ja. Und keiner von uns weiß ja, wie lange er noch hat. Auf was schaust du zurück in deinem Leben? Das Volk Israel als befreite Sklaven hatte es nötig, an Gottes Handeln erinnert zu werden. Man fragt sich ja manchmal, warum muss man denn da wieder daran erinnert werden? Kommt das denn nicht automatisch in unserem Leben? Aber es hat es nötig, auf diese Weise die Taten Gottes darauf zurückzuschauen. Immer wieder zweifelten sie an ihrem Führer Mose, als Mose sie geführt hat. Und sie verglichen bei jeder Herausforderung oder Schwierigkeiten ihren Zustand mit Ägypten. Das ging sogar so weit, dass sie gesagt haben, hättest du uns doch in Ägypten gelassen. Ne? Und das ist schon interessant, wie wir Menschen manchmal reagieren. Könnte man ja neutestamentlich sagen, dass jemand sagt, ach, wäre ich doch überhaupt kein Christ geworden. Das war doch viel besser gewesen. Obwohl man ja auch dieses Leid alles kennt, was man hatte. Und nach der Befreiung aus Ägypten hatten sie gejubelt. Da hatten sie gejubelt, die Rettermacht Gottes hatten sie bejubelt. Wir lesen dort, der Herr ist der rechte Kriegsmann, Herr sein Name, Herr sein Name. Da wussten sie genau, das hat Gott gemacht. Und nun mussten sie von Gott daran erinnert werden, an die Bewahrung durch das Meer auf den Wüstenwegen vor Feinden in Hunger und Durst, mussten sie daran erinnert werden. Und was sehr wichtig ist, wenn wir diesen Text hier uns anschauen, über allem steht die Rettung und Bewahrung durch das Lamm des Blutes, durch das Blut des Lammes in der Passahnacht in Ägypten. Das ist einfach zu sehen, dass dort, wo sie in dieser Nacht gerettet wurden, als sie an ihre Tür dort dieses Blut gestrichen haben, sodass der Würgeengel an diesen Türen vorübergegangen ist. Das Blut. Und dann heißt es hier, ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe, auf Adlersfüßen, Flügeln und euch zu mir gebracht habe. Für diese Rettung, die hier geschehen ist, wird ein Bild gebraucht, das Bild des Adlers, auf Adlersflügeln heißt es hier, der seine Jungen trägt. Willi Hofsümmer beschreibt das einmal so, ich möchte euch das mal kurz erklären. Hoch in den Bergen kann man die Adler manchmal beobachten. Ihre riesigen Flügel können 2 Meter breit werden. Kaum ein Mensch hat ihre Nester je aus der Nähe gesehen. Das Nest liegt versteckt in den Felswänden. Meist legen die Adler 2 Eier. Und wenn diese ausgebrütet sind, haben der Vatervogel und die Muttervogel viel zu tun. Sie fliegen hin und her auf der Suche nach Nahrung für die kleinen Adler. Aber dann, so erzählt man sich, geschieht etwas Besonderes. Die großen Vögel bleiben weg. Sie lassen ihre Jungen allein. Nicht nur für ein paar Stunden, sondern tagelang. Und die Jungen, die piepen und werden immer ängstlicher. Sie haben Hunger. Werden sie sterben? Wie sie beinahe nahe ganz erschöpft sind, dann hören sie den Flügelschlag des Vaters. Der Flügelschlag des Vaters. Er fliegt hoch über dem Nest. Und sie sind nicht verloren. Und nun ist auch die Mutter wieder da. Die Jungen strecken ihren mageren Hals und sperren den Schnabel auf, weil sie denken, jetzt kriegen sie endlich was zu futtern. Doch die Mutter tut etwas Unerwartetes. Sie fliegt auf das Nest zu. Und schon ist es geschehen, sie hat den kleinen Adler aus dem Nest gestoßen, einfach rausgestoßen. Ängstlich flattert er mit seinen schwachen Flügeln. Aber er hat noch keine Kraft. Eine Zeit lang hält er sich in der Luft und dann lassen ihn seine Flügel im Stich. Er beginnt zu stürzen. Auf diesen Augenblick hat der Vatervogel gewartet. Rasch fliegt er herbei, streift den kleinen Adler von unten und fängt ihn mit seinen Flügeln auf. Er bringt ihn zum Nest zurück. So geht das nun jeden Tag ein paar Mal, bis die Jungadler stärkere Flügel haben und selbst fliegen können. Und dieses Bild wird hier für die Rettung des Volkes Israel gebraucht. Israel, herausgeholt aus Ägypten, muss lernen, in der von Gott geschenkten Freiheit zu leben. Gott sagt, ihr habt gesehen, wie ich euch getragen habe. Ihr habt's doch gesehen, auf Adlers Flügeln und euch zu mir gebracht. Das ist der Rückblick. Und sie wussten, es ist nicht mein, es ist nicht unser Verdienst, sondern das haben wir wirklich erlebt. Das wäre menschlich nicht möglich gewesen, dass wir aus eigener Kraft aus Ägypten hätten rauskommen können. Der Herr hat uns getragen. Und liebe Geschwister, wir brauchen diesen Rückblick, auch in unserem Leben. An den Tag, wo Gott uns herausgeholt hat aus unserem alten Leben durch Jesus, wo er uns angenommen hat und nie aufgegeben hat, obwohl oft so vieles in unserem Leben dagegen gesprochen hat. Jeden Tag trägt er uns. Als Israel durch die Wüste wanderte, wollten sie immer wieder zurück nach Ägypten. Sie wollten immer wieder zurück in das alte Leben, wenn es nicht ihrer Vorstellung entsprach. Aber was haben wir dann gesehen? Und das finde ich so fantastisch. Gott hat sie nicht aufgegeben. Gott hat ihnen das nicht gegeben, was sie wollten. Diesen falschen Weg, dieses Zurück in dieses Leben ohne Gott. Gott gibt uns nie auf. Und das dürfen wir wissen. Wir Christen halten Rückblick. Was hast du nicht alles Großes mit Gott erlebt in deinem Leben? Wie er dich bewahrt hat, durchgetragen hat durch schwere Zeiten und wie er dich noch trägt und beschenkt hat und gesegnet hat. Es gibt so vieles, was unser Leben ausmacht, aber denke über das Zentrale in deinem Leben nach und ich denke, das ist Jesus, der uns trägt, der uns trägt. Und die Gemeinde Jesu weiß, Jesus ist das wahre Passahlamm. Jesus hat sein Blut für uns vergossen, für unsere Sünde, für unsere Trennung von Gott. Es gibt nur eine begnadigende Begegnung mit Gott. Und davon spricht der Apostel Paulus, wenn er sagt, im 1. Korinther 5, Vers 7, denn auch unser Passahlamm ist geopfert, das ist Christus. Und da nimmt der Apostel Paulus Bezug auf diese Begebenheit, die damals das Volk Israel in Ägypten erfahren hat. Und es gäbe keinen Auszug aus Ägypten, es gäbe kein Leben mit Gott, wenn wir nicht im Glauben alles auf die Erlösungstat unseres Herrn Jesus Christus setzen könnten. Wenn es um Gottes Gnade geht, dann kommen wir an diesem Rückblick nicht vorbei. Und dieser Rückblick wird uns auch zusammengefasst in Psalm 103, Vers 2. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ich denke, wer zu Gott hinaufsteigt, wer ihm begegnen will, der darf seine Großtaten und Wohltaten nicht vergessen. Das macht eigentlich unser Christsein, unseren Glauben aus, dass wir aus dieser Kraft leben, auch wenn manche Sachen total ungut im persönlichen Leben sind. Und nun kommen wir noch zu dem Ausblick. Der Ausblick ist auch sehr wichtig. Menschen, die keinen Ausblick haben, Menschen, die keine Zukunft sehen, die keine Vision haben, die können daran kaputt gehen. Wir brauchen diesen Ausblick für unser Leben, durch alle Schwierigkeiten hindurch. Wenn ein Wanderer die Strapazen eines steilen Hanges auf sich nimmt und dieses Ziel auch wirklich erreicht, das durchhält, dann kriegt er diesen Ausblick. Oben am Berg angekommen und dann ist die Weite zu sehen, dieser Ausblick, was man von unten aus dem Tal heraus nicht beschreiben kann. Das kann man nur sehen, wenn man wirklich diesen Weg auch geht. Was ist der Ausblick für das Volk Israel? Jeremia 30, es gibt viele Bibelstellen, aber Jeremia sagt einmal, und ihr sollt mein Volk sein und ich will euer Gott sein. Das ist die einfache Formel. Wir gehören ihm und Gott gehört uns. Wir gehören zusammen. Gott verbindet uns durch Jesus Christus. Und diese Erwählung hat die Bedeutung einer Verheißung. Israel ist Gottes Eigentum. Gott gehört diese ganze Welt. Gott gehört diese ganze Welt. Egal was auf dieser Welt passiert, das dürfen wir nie vergessen. Ihm gehört diese ganze Welt. Und weil das so ist, kann er das auch sagen, hat er Anspruch auf unser Leben. Deshalb hat er Anspruch auf unser Leben. Israel hat in der Geschichte versucht, Gottes Anspruch zu leugnen. Das lesen wir auch in der Bibel. Paulus berichtet mal davon. Es ist ihnen nicht gelungen. Warum? Paulus sagt, denn Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Gott steht zu seinem Wort, Gott steht zu seiner Berufung. Wenn er uns beruft, wenn er uns annimmt als seine Kinder, dann steht Gott dazu. Und das gilt eben auch für uns Gläubige im Neuen Testament. Wir sind nicht irgendwas, sondern die Bibel macht deutlich, wir sind Eigentum Gottes. Paulus, 1. Korinther 6, Vers 19. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Oder wisst ihr das nicht? Und dann sagt er, denn ihr seid teuer erkauft. Das ewige Leben, was Gott uns durch Jesus Christus schenkt, ist teuer erkauft. Nicht mit irgendwelchen materiellen Dingen dieser Welt, sondern Gott kam durch Christus selbst in die Welt mit dem teuren Blut Christi, sind wir erkauft worden. Deshalb sagt Paulus, denn ihr seid teuer erkauft, darum preist Gott mit eurem Leben. Was ist die Konsequenz, wenn wir an Jesus glauben? Dann hast du diesen Ausblick. Gott ist dein Vater und du bist sein Kind. Du bist befreit für ein Leben mit Gott. Und Jesus ist der zentrale Punkt, von dem die Kreise deines Lebens gezogen werden. Darum preise Gott mit deinem Leben. Das ist die Konsequenz. Preise Gott einfach mit deinem Leben. Gott gibt Israel eine Berufung. In 2. Mose 19, Vers 6. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Ein Zweifaches ist das Zentrale für Israel. Einmal das allgemeine Priestertum. Und dann die missionarische Sendung. Aber Gott rechnet mit anderen Perioden, mit anderen Zeiten. Erst wenn Jesus sichtbar wiederkommt, wird Israel dieses Mittelamt zwischen Gott und der Welt praktisch einnehmen und vollständig erfüllen. Davon berichtet der Prophet Jeremia, der diese Sicht bekommt für das Volk Israel. Und er sagt, irgendwann wird das ganz anders sein. Dann wird dieser alte Bund nicht mehr gelten, sondern da wird das umgeändert werden. Dann wird Gott euch nämlich ein neues Herz geben, einen neuen Geist geben. Und dann wird man niemanden mehr belehren müssen, sondern dort steht nämlich, dass alle den Herrn erkennen werden. Alle werden den Herrn erkennen. ganz Israel wird den Herrn erkennen. 100% Bekehrung oder Erweckung, könnte man sagen. Und der Prophet Zacharia schildert dann den Missionsauftrag, das, wie das dann vor sich geht, mit folgenden Worten. Zacharia 8, Vers 23. Zu der Zeit werden 10 Männer aus allen Sprachen der Heiden einen jüdischen Mann beim Zipfel seines Gewandes ergreifen und sagen, wir wollen mit euch gehen, denn wir hören, dass Gott mit euch ist. Also das wird dann wirklich eine Erweckung auf dieser Welt geben, wie Gott es versprochen hat. Und ich komme jetzt zum Schluss. Im Neuen Testament gilt es für die Gemeinde Jesu Christi. In Offenbarung 1, Vers 6 bis 7 heißt es, ihm, der uns liebt und uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut und uns zu einem Königreich gemacht hat, zu Priestern vor Gott und seinem Vater, dem sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Was die Reformation und der Frühpietismus entdeckt haben, müssen auch wir Christen neu entdecken oder praktizieren. Jünger Jesu sind königliche Brückenbauer. Und wie sind wir das? Ein königliches Priestertum. Einmal in der Weise sind wir es durch unser Gebet, durch unseren Gebetsdienst. Und ich glaube, dass jetzt auch in dieser Krisenzeit viele von uns gebetet haben, vielleicht sogar mehr gebetet haben, weil wir einfach auch das dem Herrn alles bringen. Weil wir möchten, dass Gott das auch wirklich verändert, damit Gott auch Menschen zum Glauben führt. Und dann unser Zeugnisdienst, unser Gebetsdienst, unser Zeugnisdienst. Und ich denke, was für ein Ausblick, wenn wir uns diesen Text anschauen. In dieser Spannung leben wir und wir müssen immer wieder rückblickend und ausblickend im Glauben leben. Und wenn Jesus die zentrale Mitte unseres Lebens ist, wenn Jesus die zentrale Mitte unseres Lebens ist, dann ändert sich alles. Dann ändert sich unsere Perspektive. Dann merken wir einfach, dass dieser Zirkelkreis, der da gezogen wird, den der Herr in unserem Leben zieht, dass es das Beste ist, was wir uns überhaupt vorstellen können. Und ich denke, unser Herr trägt uns. Er trägt uns, wie der Adler seine Jungen bis ins ewige Leben, ins Reich Gottes hinein. Und ich glaube, unser Herr ist viel fürsorglicher, als wir das in diesem Bild von diesem Adler gehört haben. Ich habe mir auch gedacht, jetzt hätten diese jungen Adler ja denken können, jetzt haben die uns für immer verlassen. Jetzt werden wir hier verhungern. Jetzt wird keiner für uns sorgen. Und als dann das passierte, als dann die Mutter Adler den kleinen Adler aus dem Nest geschmissen hat und er dann da rumflatterte und total hilflos war, da hat vielleicht dieses Adlerbaby gedacht, Mensch, das ist doch furchtbar, ich werde jetzt abstürzen. Keiner hält mich, keiner hilft mir. Aber dieser Papa Adler mit seinen großen Adleraugen flog und hat genau gesehen, was los ist, im richtigen Augenblick eingegriffen und hat gesagt, ich trage dich auf meinen Flügeln. Ja, das dürfen wir erleben und ich wünsche uns das einfach, dass wir so Gott ganz groß erleben, auch in dieser Zeit. Amen. Ich möchte jetzt mit uns das Gebet beten, was Jesus uns gelehrt hat, das Vaterunser-Gebet. Wenn wir wollen, können wir sitzen bleiben oder aufstehen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir geben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich möchte uns noch ein Segenslied nicht vorsingen, sondern vorlesen. Es ist von Johannes Gossner. Er lebte 1773 bis 1858. Und dieses Lied heißt: Segne und behüte uns durch deine Güte. Herr, erheb dein Angesicht über uns und gib uns Licht. Schenk uns deinen Frieden alle Tag hienieden. Gib uns deinen guten Geist, der uns stets zu Christus weist. Amen, Amen, Amen. Ehre sei dem Namen Jesu Christi, unseres Herrn, denn er segnet uns so gern. Lasst uns noch zum Segen aufstehen. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass wir nicht allein hier in dieser Welt leben, dass wir nicht herumfliegen und keine Rettung ist da, sondern dass wir von dir getragen sind. Danke, Herr, dass du durch deinen Tod und durch deine Auferstehung uns das Leben geschenkt hast, das ewige Leben bei Gott. Und danke, dass wir heute diesen ersten Gottesdienst hier haben durften nach einigen Wochen. Und wir bitten dich auch für unsere Regierung und für alle Regierungen dieser Welt, dass sie doch Lösungen finden. Und wir bitten dich auch, dass dieser Virus seine Macht verliert, seine Kraft verliert. Wir bitten dich, segne die Verantwortlichen auch in den vielen Krankenhäusern und Pflegeheimen und zuständigen Ämtern. Herr, wir bitten dich vor allen Dingen, dass du doch wieder gefragt wirst und um Hilfe gebeten bist, dass du doch helfen kannst, weil du der Herr der Geschichte bist, weil dir alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Wir bitten dich auch für diese Stadt Geroldstein, dass du sie segnest, auch für den Bürgermeister und für alle Verantwortlichen. Wir bitten dich für unsere Familien, dass du sie segnest, für unsere Kinder. Und dass du uns bewahrst für unseren Arbeitsplatz, wollen wir dich bitten. Wir bitten dich, dass du uns deinen Segen schenkst, dass du uns bewahrst. Und die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen.